Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 201 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 1. November 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Der Schmolltalk entfällt, weil Scholle auf der DKM unterwegs ist. Von der Messe haben die Kollegen Scholle, Andreas Harms und Barbara Box aber ein spannendes Interview mit der Stuttgarter und Süddeutschen Krankenversicherung mitgebracht, die ja fusionieren wollen. Und in den News der Woche verkauft die Baloise ihren Digitalversicherer Friday an die Allianz. Eine Umfrage offenbart, was eigentlich die Bürger von Lindners Altersvorsorgereform halten. Der Klimawandel kostet die Versicherer Milliardenbeträge. Und die Mehrheit der mittelständischen Unternehmer vertraut Versicherern nur so halb.
Im Gespräch.
Es war eine Meldung, die vergangene Woche ordentlich einschlug. Nach der Barmenia Gotha steht jetzt nämlich der nächste Zusammenschluss von Versicherern an. Die Süddeutsche Krankenversicherung, kurz SDK, und die Stuttgarter planen diesen Schritt, wie beide Versicherer am 22. Oktober bekannt gaben. Warum sie fusionieren wollen, was die nächsten Schritte sind und mehr, fragten meine Kollegen Barbara Box und Andreas Harms, die Chefs der beiden Versicherer, nämlich SDK-Chef Ulrich Mitzlaff und Stuttgarter Chef Guido Bader, auf der Versicherungsmesse DKM in Dortmund.
Hallo Herr Bader, hallo Herr Mitzlaff. Herzlich willkommen hier bei unserem kleinen, kuscheligen DKM-Podcast-Interview. Ich habe erstmal eine Eingangsfrage an Sie beide. Wo sind wir denn jetzt eigentlich bei der ganzen Angelegenheit? Wir reden natürlich über die geplante Fusion. Wer möchte denn antworten?
Ja, wir stehen jetzt direkt am Start der eigentlichen Kernarbeiten. Das heißt, zum Beginn einer solchen Fusion steht immer eine wechselseitige Due Diligence. Die gesellschaftsrechtliche Struktur, die wir uns ausgedacht und auch schon öffentlich vorgestellt haben, muss nochmal hinterfragt werden, muss nochmal tiefer gelegt werden. Und dann ist angedacht, diese Phase 1 unseres Zusammenschlusses bis Mitte nächsten Jahres abzuschließen. Das heißt, die beiden kleinen Gesellschaften aus der Gruppe SDK würden auf die Stuttgarter Leben respektive die Stuttgarter Allgemeine überführt werden. Und wir würden zu Mitte nächsten Jahres einen Gleichordnungskonzern bilden. Dann steigen wir in die Phase 2 ein und die übergebe ich gerne Ulrich.
Genau, und Ulrich ist von den Juristen gut erzogen und macht erstmal einen Disclaimer, den wir intern auch als Spaßbremse bezeichnen. Alles, was wir jetzt sagen, steht unter dem Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen, kartellrechtlichen, mitbestimmungsrechtlichen Abstimmung und teilweise Genehmigung. Das nehmen wir auch sehr, sehr ernst. Aber unter dieser Überschrift können wir sagen, wir beide und auch die Vorstände insgesamt und die Aufsichtsräte insgesamt, wir wollen das. Wir wollen diesen Zusammenschluss und wir werden das machen. Wir sprechen seit einem Jahr und 8 Monaten darüber und sehen Vorteile und Chancen und sind chancenbasiert unterwegs. Die Stufe 1, die Guido Bader gerade erläutert hat, soll also, so wie wir uns das vorstellen, im Frühsommer nächsten Jahres von den Mitglieder- bzw. Abgeordnetenversammlung beschlossen werden. Und dann kommt der Gleichordnungskonzern und ein Jahr später gehen wir dann in die finale Unternehmensstruktur, also ungefähr ein Jahr später, Juli, August 2026. Das heißt, die beiden Spartengesellschaften der Kranken und der Leben werden dann Groß-AGs und darüber gibt es einen gemeinsamen Versicherungsverein. Jeder Kunde wird Mitglied in diesem Verein, sodass der Vereinscharakter erhalten bleibt. Und wahrscheinlich werden wir, das ist noch nicht final, aber wahrscheinlich werden wir zwischen Verein und den Spartengesellschaften noch eine Holding einziehen. Und dann werden alle die 4 genannten Gesellschaften in Personalunion im Vorstand besetzt sein, was wir jetzt schon im Gleichordnungskonzern machen und die Aufsichtsräte maximal verzahnt.
Da drängt sich aber sofort die Frage auf, als Versicherung muss man mal den Teufel an die Wand malen, was könnte denn schiefgehen? Warum könnte denn eigentlich die Behörde sagen, wollen wir nicht?
Also wenn wir mal mit den Kartellbehörden beginnen, wir werden auch nach einem Zusammenschluss keine marktbeherrschende Stellung haben. Das ist ziemlich eindeutig. Also wird da kartellrechtlich, das muss ordnungsgemäß laufen, wird angemeldet und funktioniert es. Jetzt können wir nicht für die BaFin sprechen, das wäre vermessen. Aber die Signale, die wir bekommen, ist, dass wir davon ausgehen, eher Rücken denn Gegenwind zu bekommen. Denn es ist eine notwendige Konsolidierung im Versicherungsmarkt. Wir sparen eine Menge Geld, gerade im regulatorischen Bereich. Die ganzen Berichtswesen, die wir regulatorischer Art zu bedienen haben, werden einfach schlicht weniger. Und das kommt den Mitgliedern zugute. Also es gibt eigentlich nur Gewinner bei diesem Prozess.
Sie haben ja sehr unterschiedliche Produkte. Wie kam denn die Idee zur Fusion zustande? So bei welcher Gelegenheit und von wem von Ihnen beiden ausgehend?
Kaum, dass Ulrich Mitzlaff als Vorstandsvorsitzender der SDK angefangen hat, gab es ein Treffen von Stuttgarter und Karlsruher Versicherungsvorständen beim Abendessen, wo wir zufällig oder vielleicht auch nicht ganz zufällig nebeneinander saßen und uns dann verabredet haben, um mal uns kennenzulernen und ein Gespräch zu vertiefen. Und dabei ist uns beiden gleichzeitig die Idee gekommen, Mensch, unsere Häuser passen eigentlich optimal zusammen. Die Geschichte mit sich ergänzenden Sparten, die aber immer noch den Kern der Personenversicherung haben. Die Geschichte mit etwas oder weitestgehend disjunkten Vertriebswegen, die eine echte Wachstumsstory darstellen, so dass man wechselseitig sich Neugeschäft produzieren kann. Die war so einleuchtend. Ja, und dann haben wir uns angefangen und es war, wir reden jetzt über das Frühjahr 2023, uns regelmäßig zu treffen und dann das erste halbe Jahr mal im Zwiegespräch das Ganze tiefer zu legen, auszuarbeiten, mal so eine erste Struktur zu skribbeln und dann unsere Aufsichtsratsvorsitzenden abzuholen und so langsam die Gremien einzubeziehen. Irgendwann im diesem Jahr haben wir uns dann im gesamten Vorstand getroffen, haben die gesamten Aufsichtsräte abgeholt und so ist die Idee immer weiter gereift bis zu dem Punkt, wo wir dann gesagt haben, so jetzt machen wir es öffentlich.
Und weil Sie fragten, was kann schiefgehen? Wir sehen nicht, was schiefgehen kann. Worauf wir immer achten müssen in solchen Prozessen ist, dass wir uns mit dem Kunden und dem Wettbewerb und dem Markt beschäftigen und nicht um uns selber drehen. Das ist immanent in solchen Prozessen, aber das ist das Einzige, was wir an zu beachtenswertem Risiko sehen.
Wird ja auch mal betont, dass die Produktpaletten eher unterschiedlich sind. Aber gibt es eigentlich auch Schnittmengen in den Produktpaletten?
Also erstmal ist es ein quasi disjunktes Portfolio. Die Stuttgarter sehr stark im Bereich Leben und Unfall, wir sehr stark in Krankenzusatz und Voll. Schnittmengen gibt's aber darüber hinaus, denn die Stuttgarter ist auch sehr, sehr stark in der BAV, wir sind stark in der BKV und gemeinsam werden wir stark sein in der betrieblichen Pflege, die immer wichtiger wird und zwar nicht nur für die Mitarbeitenden, die in den seltensten Fällen während ihrer aktiven Berufstätigkeit Pflegefälle werden, aber die natürlich bei einer wachsenden Bevölkerung und Belegschaft Pflegefälle in dem Angehörigenkreis haben, den es eben auch zu versorgen gilt und Absicherung zu schaffen gilt. Das heißt, wir haben den Dreiklang aus betrieblicher Altersversorgung, Krankenversicherung, Gruppenunfall und dann noch die betriebliche Pflege darüber hinaus.
Sie dann so zusammenpacken wollen als Paket sozusagen.
Genau, das ist in der Firmenansprache insbesondere natürlich ein wirkliches Asset.
Mhm. Wie haben denn die Mitarbeiter auf diese Nachricht reagiert, auf die Fusion?
Ja, wir haben zeitgleich unsere Mitarbeitenden am 22. Oktober informiert. Und ja, das ist noch nicht lange her. Und die Reaktionen waren, also die in Anführungszeichen zurückhaltendste Reaktion, würde ich sagen, war verhalten positiv. Überwiegend war es sehr positiv bis hin zu, je vertriebsnäher wir waren, richtig euphorische Rückmeldungen im Vertrieb, weil die wirklich Lust haben, die sehen es wirklich als große Chance, weil wir ergänzen uns optimal, das ist wirklich nochmal eine neue Größenklasse, unsere beiden Häuser sind, wie man so schön sagt, tupfen gleich groß, zusammen sind wir einfach doppelt so groß, doppelte Möglichkeiten, Dinge umzusetzen, sowas zu bewegen, Wachstum zu erzeugen. Deswegen haben die Mitarbeiter wirklich sehr, sehr positiv reagiert und das ist natürlich eine gute Basis, um so ein Projekt zu starten.
Vielleicht ergänzend noch, bevor wir die Mitarbeiter informiert haben, das war um 10 Uhr, haben wir um 9 Uhr die Leitenden informiert, auch zeitgleich. Und es kommt selten vor, dass ich sozusagen euphorisiert oder neudeutsch energized aus so einer Veranstaltung gegangen bin. Es war wirklich schon fast Euphorie und zwar vor allem aus dem Vertrieb. Es meldete sich dann ein sehr kritischer Filialdirektor aus Bayern zu Wort und ich dachte, du liebe Zeit, wenn der jetzt das Falsche sagt, wird es ein ganz schwieriger Tag. Und er sagte, er betreut die Volks- und Raiffeisenbank Rosenheim, Dort habe die Stuttgarter einen extrem guten Ruf und er freue sich, dass er sie jetzt Vollgas geben könne in Kranken und in Leben. Und da war der Tag gerettet.
Es verdient das Argument, dass er noch mehr Produkte dazu bekommt oder wie? Das ist dann der Punkt.
Genau, es ist die Ausweitung in ein wirklich vollständiges Personenversicherungsportfolio. Leben, Kranken, Unfall.
Die Stuttgarter als Spezialist für die unabhängigen Vermittler, wir haben natürlich auch mit unseren Maklern und Mehrfachvertretern gesprochen. Und auch dort kam durchweg das positive Feedback. Mensch, toll, endlich die Personenversicherung, Leben, Kranken, die ganze betriebliche Palette aus einer Hand mit dem professionellen Zugang, den unsere beiden Häuser für die Vertriebsbetreuung haben. Das ist einfach von allen draußen im Markt kam eine wirklich positive Resonanz. Also positiver, als wir sogar selber damit gerechnet haben, muss man echt sagen.
Staunt mich, weil wir doch in Deutschland sind und da meckert ja eigentlich immer jeder. Und Fusionen waren ja früher eigentlich immer auch von Personalabbau begleitet. Haben sich die Zeiten so sehr geändert, dass das nicht mehr gefürchtet wird?
Also erstmal, das Meckern kommt sicherlich im Verlauf der Zeit. Machen wir auch gar keine Illusionen. Aber sonst würde ich mich nicht wohlfühlen, sonst hätte ich Sorge. Nee, ich glaube, das überwiegende Gros der Mitarbeiter weiß doch, wie viel Aufgaben jedes der beiden Häuser hat und dass wir jeden Mann und Maus brauchen, um all das umzusetzen, was auf uns zukommt. Und deswegen sind die Mitarbeiter sehr, sehr positiv. Die sehen eher, Mensch, da drüben ist noch einer, mit dem kann ich mich austauschen, der unterstützt mich, gemeinsam erarbeiten wir Dinge. Da ist die Sorge um den Arbeitsplatz nicht gegeben. Zudem haben wir auch ganz klar gesagt, wir möchten keinen einzigen Menschen verlieren in diesem Prozess, sondern wollen alle an Bord behalten.
Wir dürfen ja nicht übersehen, dass wir mitten in einem Fachkräftemangel sind und dass die Pensionierungswelle der Babyboomer vor der Tür steht. Und wir sind gerade an der Vertriebs- und Kundenschnittstelle nicht so mengenunabhängig und werden es auch im Zuge der Digitalisierung nicht so schnell werden, dass wir auf das Personal verzichten könnten. Deswegen ist es für uns essentiell, die Mitarbeitenden zu halten, die Standorte zu erhalten. Das ist natürlich eine viel, viel leichtere Botschaft als vielleicht in früheren Fusionsprozessen, wo es um Kosten ging. Wir haben Wachstumscase. Und es geht darum, dass wir alle brauchen, insbesondere um Service immer besser zu machen, sowohl Vertriebsservice als auch Kundenservice immer besser zu werden.
Ist damit dann der Fachkräftemangel behoben? Also haben Sie schon mal durchgerechnet? Kommen Sie damit klar?
Es ist ein Wettlauf. Es ist ein Wettlauf zwischen Fachkräftemangel und Pensionierung einerseits und Digitalisierung andererseits. Das heißt, wir werden alles, was wir können, standardisieren, automatisieren und digitalisieren, aber nicht, um Personal abzubauen, sondern um das Personal dort einzusetzen, wo es wirklich gebraucht wird. Kein Mensch hat Spaß daran, Mitgliedsnummern von Hand in die Maschine zu tippen. Das ist keine Tätigkeit, die die Menschen vermissen werden. Aber wenn ich einen vollen Postkorb habe und ich weiß, abends wird er genauso voll sein wie am Morgen, dann habe ich, um es mal ein bisschen vielleicht salopp zu sagen, nicht den Nerv, mit vielleicht einem unständlichen Mitglied lange am Telefon zu diskutieren. Das ist aber unser Job, für die Mitglieder dann da zu sein, wenn es wirklich zählt. Und das sind relevante Bereiche, sowohl der Bereich der Altersversorgung als auch der Gesundheitsversorgung sind Dinge, die sehr nah bei den Menschen sind. Und dann brauchen wir die Zeit und dann brauchen wir Mitarbeitende, die Freiräume haben, um dann wirklich Kundenbetreuung intensiv zu machen, wenn es zählt.
Sie haben ja gesagt, dass Sie keine Mitarbeiterstellen abbauen. Das ist ja auch eine total gute Nachricht. Aber wie ist es mit den Vorstandsposten, die dann doppelt besetzt sind, sowas wie IT oder Personal? Wie regeln Sie das dann?
Wir starten in unserem Zusammenschluss mit drei Vorständen auf jeder Seite. Das heißt, wir haben auf der einen Seite zwei Vertriebsvorstände, wir haben zwei COOs, Chief Operating Officers und Herrn Witzlaff und mich. Und mit sechs Vorständen sind wir, glaube ich, gut aufgestellt, gerade zu Beginn, wo besonders viel Arbeiten anfallen. Und gerade im Bereich IT, was Sie ansprechen, ist es ja so, die Stuttgarter baut gerade mit der MSG zusammen ein neues Lebenssystem, die SDK baut mit der Adesso zusammen ein neues Krankensystem. Die Betriebsbereiche sind auch sehr groß. Da brauchen wir auch insbesondere zwei Menschen, die sich um das Thema kümmern. Und die ganzen Overhead-Bereiche, die werden wir dann gemäß Geschäftsordnung zwischen uns aufteilen, sodass wir tatsächlich mit sechs Vorständen, glaube ich, einen guten Start haben. Und wie sich das dann entwickelt in der Zeit, das muss man sehen.
Also das ist in der Tat, glaube ich, sehr wichtig, weil wir ja so schnell wie möglich, sprich mit Einrichtung des Gleichordnungskonzerns, auch die Vorstandsgremien in Personalunion besetzen werden, die Aufsichtsräte verzahnen. Wir brauchen einfach Power. um diesen Wachstumscase tatsächlich umzusetzen, auf die Straße zu bringen. Und das wäre jetzt am falschen Ende gespart, wenn wir jetzt sagen, also jetzt brauchen wir Symbolpolitik und machen aus 6 Vorstandsmitgliedern 4 oder so. Die Notwendigkeit haben wir nicht und es wäre auch kein zusätzlicher Nutzen, im Gegenteil.
Sie haben ja beide sehr unterschiedliche Vertriebswege. Wird das dann eine Mischung aus allen bisherigen Vertriebswegen werden insgesamt bei dem neuen Unternehmen oder konzentrieren Sie sich dann auf bestimmte einzelne?
Ja, wenn man sich die beiden Häuser anschaut, die Stuttgarter ist ein sehr anerkannter Maklerversicherer, Versicherer im Bereich der unabhängigen Vermittler. Das ist eine Stärke, auf die wir setzen wollen. Und sie ist das eben, wie ich vorhin schon mal sagte, stärkste Maklerdirektion in Hamburg. Unser Heimatmarkt ist Bayern, Baden-Württemberg. Das ist ein Asset in diesem Prozess. Wir selber kommen aus dem genossenschaftlichen Bereich, sehr stark mit den Volks- und Raiffeisenbanken, mit einem Ausschließlichkeitsvertrieb. Wir haben in den letzten Jahren den Maklervertrieb auf Augenhöhe zur Ausschließlichkeit und Bank gebracht. Also gehen mit beiden Bereichen rein und wir werden jeden einzelnen Vertriebsweg stärken. Alles andere wäre kontraproduktiv und auch widersinnig. Wir wissen alle, dass Versicherungen nun mal gekauft werden sollten, aber verkauft werden müssen. Und wir haben nicht die Produkte, wo die Leute Schlange stehen, sondern wir müssen an die Mann und an die Frau kommen und dafür brauchen wir Vertriebskraft. Es ist trotz aller Digitalisierung, trotz allem, was wir sehen mit KI, ist Vertriebserfolg immer noch eine, mathematisch gesprochen, eine Funktion von Füßen auf der Straße und das wird es auch bleiben.
Ja, aber jetzt muss man aber auch sagen, Vertrieb ist auch Aufwand, also auch für Sie dann. Also es wäre jetzt durchaus nicht zu verdenken Ihnen, wenn Sie sagen, okay, den streichen wir jetzt mal weg oder den machen wir jetzt weg. Haben Sie aber nicht vor.
Also ich unterscheide immer gerne zwischen guten Kosten und schlechten Kosten. Und Kosten, die anfallen, weil wir viel Geschäft haben, sind gute Kosten.
Sie sparen ja dadurch, dass Sie jetzt zusammen fusionieren, auch an regulatorischen Kosten zum Beispiel. Wie wollen Sie denn vor allem wachsen in Zukunft? Über mehr Umsatz oder über weniger Kosten?
Der Case ist ein ganz klarer Wachstumscase. Wir sind beide Häuser in der Vergangenheit gewachsen in unseren Beständen und das wollen wir jetzt gemeinsam vermehrt tun. Die Tatsache, dass wir bei der Umsetzung von Regulatorik uns die Kosten teilen können, genauso, dass wir natürlich Skaleneffekte haben beim Einkauf von Kapitalanlagen, von Beratung, von Lizenzen. Das ist ein sehr schöner Nebeneffekt, der letzten Endes unseren Versicherungsnehmern zugutekommt. Wir sind und bleiben ja ein Versicherungsverein, ja. Das ist aber nicht das Hauptmotiv. Ich glaube, eine Fusion aus reinen Kostenspargründen sollte man sein lassen. Wir haben eine klare Geschichte, wie wir mit unseren sich ergänzenden Vertriebswegen und Produkten verstärkt wachsen wollen. Und alle Synergien, die wir dabei heben, sind höchst willkommen und kommen dann der Unternehmensqualität zugute.
Das Wachstum soll erstmal mit den vorhandenen Produkten passieren, die Sie über Kreuz dann sozusagen tauschen oder, nee, tauschen Sie ja gar nicht, aber dann nehmen.
Wachstum erfolgt erstmal über die Vertriebswege. Ja, das ist, wir als Spezialist für den unabhängigen Vermittler, das ist schon noch der Kunde des Vermittlers, ja. Und der Vermittler entscheidet, welchen Anbieter er wählen will. Und deswegen wird es so sein, dass die Vermittler sagen, Mensch, super, ich habe jetzt gerade einen Kunde, der will die BKV. Ich arbeite in der BAV mit der Stuttgarter gut zusammen und dann wähle ich doch hier das gemeinsame Unternehmen und gehe jetzt in den Bestand der Süddeutschen Kranken rein. Und genau so wird dann das Wachstum erzeugt. Nicht, dass man, ich sag's jetzt mal negativ, wechselseitig die Bestände auslutscht, sondern dass man einfach die Vertriebswege wechselseitig aktiviert.
Ich glaube, wir haben das schon ganz gut besprochen oder angedeutet, aber was tut sich wirklich konkret, was verändert sich wirklich konkret für die Vermittler? Egal wo, also Mehrfachagent, Makler oder Ausschließlichkeit. Und wann?
Jetzt komme ich wieder mit meiner Spaßbremse und dem Disclaimer. Also die Vertriebe würden lieber gestern als heute loslegen. Und wir müssen halt schauen, wann dürfen wir was machen. Wir werden sehr schnell dahin kommen, dass wir gemeinsam auftreten. Dass wir mit beiden Produktwelten auftreten und zwar in allen Vertriebswegen. Dort, wo es dem, also wie heißt es immer so schön, ist nicht so abgedroschen wäre, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Also dort, wo es dem unabhängigen Vermittler, wo es der Bank, wo es dem Ausschließlichkeitsvermittler auch in sein Konzept passt. werden wir mit einer verstärkten Produktmacht, mit einer breiten Aufstellung, mit mehr und gut abgestimmten Ansprechpartnern auftreten und unseren Vertriebssupport eben optimieren und weiterentwickeln, damit die Vertriebler zuallererst davon profitieren, dass wir gemeinsam auftreten. Und das so schnell wie möglich. Und Datum können wir eben nicht sagen, aus Spaßbremsengründen.
Das habe ich inzwischen verstanden. Gut. Dann hätte ich gerne auch noch ein Schlusswort von Herrn Wader, denn wir sind wunschlos glücklich. Ein Schlusswort von Herrn Wader bitte noch.
Ein großes, tragendes Schlusswort. Das fällt mir natürlich sehr schwer. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir in Stuttgart und Fellbach gemeinsam etwas schaffen werden, das die Branche voranbringen kann, das uns gemeinsam als Unternehmen voranbringen kann und das ein richtig schönes Signal draußen an dem Markt ist, dass Versicherer zusammenarbeiten, zusammengehen und für die Kunden richtige Mehrwerte schaffen dadurch.
Das war doch ein sehr schönes Schlusswort.
Genau, das nehmen wir so mit und dann sagen wir vielen Dank, die Herren.
Die News der Woche. Der Versicherer Baloas möchte sich im Rahmen seiner Refokussierungsstrategie auf ertragsstarke Geschäftsbereiche konzentrieren. Also auf, O-Ton, profitable Segmente, in welchen wir eine relevante Größe haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Bestand des Digitalversicherers Friday erfüllt dieses Kriterium offenbar nicht. Man habe sich nach eingehender Prüfung entschlossen, das Portfolio von Friday in Deutschland und Frankreich an die Allianz Direct Versicherung zu verkaufen. Baloas hat verschiedene Optionen intensiv geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass eine Transaktion mit einem starken Digitalversicherer die beste Lösung ist, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Allianz Direct Versicherung übernimmt nun also die Portfolios, die in Summe einem Premiumvolumen von rund 50 Millionen Schweizer Franken, also rund 53 Millionen Euro, entsprechen. Der Geschäftsbetrieb von Friday werde somit mittelfristig beendet. Wir erwarten den Vollzug der Transaktion bis Mitte 2025. Die Mehrheit der Mitarbeitenden wird bis zum Vollzug weiter beschäftigt und ein Teil darüber hinaus, um eine reibungslose Übergabe der Portfolios sicherzustellen. Der Markenname Friday wird nicht mehr weitergeführt, so die Baloas. Über den Kaufpreis haben Baloas und Allianz Stillschweigen vereinbart. Die Baloas erwartet aber einen einmaligen negativen Ergebnisseffekt von rund 75 Millionen Schweizer Franken, also etwa 80 Millionen Euro, der größtenteils im Geschäftsjahr 2024 wirksam werden soll. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Prüfung der zuständigen Aufsichtsbehörden. Anfang Oktober legte das Bundesfinanzministerium um Christian Lindner, FDP, einen Entwurf zur Reform der privaten Altersvorsorge vor. Darüber haben wir im Podcast ja auch schon berichtet. Verschiedene Verbände wie GDV, BVI und diverse Vermittlerverbände haben ihren Senf dazu auch schon abgegeben. Aber was halten eigentlich die Bürger davon? Das hat der Marktforscher Insa Consulere im Auftrag des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung, kurz DIVA, rund 1000 Personen zwischen 18 und 65 gefragt. Ein Punkt der Reform war die Lockerung der bisher verpflichtenden 100%igen Beitragsgarantie. Der Umfrage zufolge wollen 43% der Befragten wie bisher voll auf Sicherheit setzen und sich weiter für diese 100%-Garantie entscheiden. 36% bevorzugen aber die 80% Garantie und 21% wären bereit, ganz auf Garantien zu verzichten. Es ist rundum zu begrüßen, dass die Politik mit der Aufweichung der Bruttobeitragsgarantie endlich die staatlich geförderte private Altersvorsorge aus dem viel zu engen Korsett der Zinsabhängigkeit in die Kapitalmärkte entlassen will, sagt Michael Häuser, wissenschaftlicher Direktor des DIVA. Über 10 Jahre Niedrigzins sind der Hauptgrund dafür, dass das Riester-Sparen nicht mehr funktionieren konnte. Jetzt sollen die Bürger selbst wählen können und das ist gut so, so Häuser. Geht es darum, wie das angesparte Kapital ab Renteneintritt ausgezahlt wird, bevorzugen 85% aller Befragten die lebenslange Rente, 60% sogar mit einer 100%igen Garantie. Dass es mit rund 15% einen durchaus nennenswerten Bevölkerungsteil gäbe, der auch in der Rente noch von den Chancen der Kapitalmärkte profitieren und deshalb den Auszahlplan favorisieren wolle, zeige, dass das Finanzministerium auch hier auf dem richtigen Weg sei. Eines der mit dem Referentenentwurf verfolgten Ziele ist auch die Schaffung von besserer Vergleichbarkeit der staatlich geförderten Produkte. Deshalb soll es zukünftig nicht mehr möglich sein, für die Ansparphase das Risiko der Erwerbsminderung abzusichern. Das kommt bei den Befragten aber nicht so gut an. Eine deutliche Mehrheit, nämlich 59%, würde gerne einen kleineren Teil der monatlichen Sparbeträge zur Absicherung von Erwerbsunfähigkeit verwenden. Schäden durch Naturgefahren und den Klimawandel verursachten in der Sach- und Kfz-Versicherung allein im Jahr 2023 Kosten von 5,6 Milliarden Euro. Schäden in Höhe von 3,7 Milliarden Euro sind im Bereich Sachversicherung entstanden. Kfz-Versicherer mussten für Schäden in Höhe von 1,9 Milliarden Euro aufkommen. Diese Angaben stammen aus dem Naturgefahrenreport des Versichererverbands GdV. Der diesjährige Themenschwerpunkt des Naturgefahrenreports liegt darauf, die Wassersensibilität von Infrastruktur, Gebäuden und Städten zu messen. Dass Hochwasserereignisse sich so häufen, ist aus Sicht des GdV-Hauptgeschäftsführers Jörg Asmussen kein Zufall, sondern Resultat des Klimawandels. Und wir sind als Gesellschaft unzureichend vorbereitet, sagt er. Der Klimawandel habe weltweit großen Einfluss auf die Zunahme von Naturkatastrophen, auch in Deutschland. Wir rechnen damit, dass sich die Schäden infolge des Klimawandels bis 2050 mindestens verdoppeln werden, so Asmussen. Es brauche daher zweierlei. Zum einen die Bekämpfung des Klimawandels und zum anderen die Anpassung an seine Folgen, findet der Experte. Die Wirtschaft kriselt und das treibt auch viele Mittelständler um. Trotzdem wollen sie investieren und sich finanziell absichern. Das Image der Versicherer ist dabei aber nicht das Beste, zeigt der aktuelle Gewerbeversicherungsreport des Insurtechs Finanzchef 24, der R&V Allgemeinen Versicherung und des Panelanbieters Consumer Fieldwork. 603 Unternehmen wurden im Zeitraum Juli bis August 2024 dafür befragt. Ein Ergebnis? Die Bürokratie in Deutschland bremst viele Firmen aus. So haben 37% der Unternehmer darüber nachgedacht, ihren Betrieb wegen des hohen Verwaltungsaufwands aufzugeben. 86% empfinden den bürokratischen Aufwand als zu hoch. Fast die Hälfte der Kleinst- und Kleinunternehmer fürchtet, dass die Wirtschaft weiter schrumpfen könnte. Trotzdem sind viele Unternehmer bereit, aktiv zu werden. 56% möchten in ihr Geschäft investieren, sehen sich jedoch durch die aktuelle Ertragssituation dazu nicht in der Lage. Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten zeigt der Report auch, dass 37% der Unternehmer planen, in den kommenden 12 Monaten mehr Geld für Versicherungen auszugeben, um ihr Geschäft besser abzusichern. Das Image der Versicherer ist dabei aber ausbaufähig. Nur 6% der Befragten bewerten die Beratungsqualität von Versicherern als sehr gut. 54% der Unternehmer haben nur mittleres Vertrauen in die Versicherungsprodukte und 39% haben schlechte Erfahrungen bei der Schadenregulierung gemacht. Die Versicherungsbranche steht unter Druck. Unternehmer erwarten schnellere und individuellere Lösungen. Versicherer müssen flexibler werden und branchenspezifische Produkte anbieten, um die Bedürfnisse ihrer Kunden besser zu erfüllen, heißt es abschließend im Report. Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort gerne eine Bewertung. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.